Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha. So, wenn wir das, was wir in der Meditation tun, praktizieren, ich fasse es kurz zusammen, dass wir nach nichts greifen, nichts verfestigen, was erscheint, dass wir alles, was erscheint, nicht ablehnen, dass wir, was erscheint, nicht bewerten oder beurteilen und dass wir alles, was erscheint, hingeben, sein lassen, auf den Altar Buddhas legen. Wenn wir das tun, dann fallen die Gegensätze zusammen. Gegensätze von Gut, Böse, Lob, Tadel, Stolz, Unwürdig. Und wenn das geschieht, wenn wir das, was erscheint, nicht beurteilen, die Gegensätze zusammenfallen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Dann ist die Einteilung nicht mehr da und es sind für uns einfach nur noch die Bilder und Erscheinungen da, die in uns auftreten oder die Geschehnisse, die von außen auf uns zukommen. Nochmals ganz einfache praktische Beispiele. Wenn wir sagen, nichts ergreifen, nichts verfestigen, was wir damit meinen. Ganz einfaches Beispiel mit Ärger. Wenn Ärger in der Meditation erscheint, dass wir natürlich dem nicht nachgehen, gedanklich, dass wir nicht nachdenken, woher kommt der Ärger und ist es jetzt richtig, was diese Person zu mir gesagt hat und sollte ich das nächste Mal nicht etwas erwidern. All dieses, was wir darauf bilden, dass wir das eben nicht tun. Sonst ist es, als ob wir auf den Ärger aufspringen und er galoppiert mit uns davon. Zum anderen, wenn wir nichts greifen und verfestigen, meinen wir das auch zum Beispiel, wenn wir in einen friedvollen Zustand kommen während der Meditation. Denn da kann es dann leicht geschehen, dass wir sagen, wow, da möchte ich immer sein und dass wir uns wie so abgrenzen, undurchlässig werden, nichts anderes mehr rein oder rauslassen, dass wir so ein bisschen wie in dieser friedvollen Festung bleiben. So, das sind zwei unterschiedliche Beispiele für nichts greifen, nichts verfestigen. Dann ein Beispiel für nichts abzulehnen. Ich bleibe wieder beim Ärger, das ist mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang. Wenn Ärger scheint in der Meditation, geschieht es ganz leicht, dass wir das Gefühl haben oder denken, dass das soll nicht sein, ich soll nicht ärgerlich sein. Und dieses ist eigentlich ein sehr starkes Werden, das soll nicht sein, da tue ich etwas ablehnen. Ich tue das, was erscheint, ablehnen, das soll nicht sein, aus einem guten Impuls heraus. So. Und ihr seht, die zwei Beispiele haben sehr, sehr damit zu tun mit diesem Bewerten und Beurteilen. Deswegen habe ich vorher gesagt, wenn wir das nicht tun, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und was wir dann tun, ist alles das, was erscheint, da haben wir viele Worte, mit dem Stillsein, Loslassen, Hingeben, Sein lassen oder mehr bildlicher ausgedrückt, auf den Altar Buddhas legen. Noch ein bisschen weiter erklärt mit den Gegensätzen, wenn wir also das, was die inneren Bilder, die in uns erscheinen, oder auch das, was von außen die Geschehnisse auf uns zukommen, wenn wir die also bewerten, einteilen in haben wollen, nicht haben wollen, das soll sein, das soll nicht sein, das ist mir unangenehm, das ist mir angenehm. entsteht, oder wir drücken dies auch mit Begehren, Anhaftung und Ablehnung aus, wie ich das vorher gesagt habe. Da sich aber, wie wir wissen, all diese inneren Bilder oder die äußeren Geschehnisse, die lassen sich nur bedingt von uns, von unserem Willen beeinflussen oder verändern. Sehr bedingt nur. Und wenn wir aber dennoch daran festhalten, an dem Begehren haben wollen, soll sein, ablehnen, soll nicht sein, wenn wir immer noch an dem festhalten, entsteht unweigerlich Leid. Und manchmal kann tiefes Leid für uns dadurch entstehen. Und dennoch wissen wir, wenn wir meditieren, dass es eine wahre Zuflucht gibt, dass es eine Zuflucht gibt in das, was unvergänglich ist, ungeboren ist, das Ewige in Buddha, in das, was eben nicht abhängig ist von den äußeren oder inneren Geschehnissen, von den äußeren Umständen, von all den inneren Landschaften und Bildern. Die wahre Zuflucht ist nicht von dem abhängig, sie ist. Und in dieser wahren Zuflucht erfahren wir eine grundlegende Verbindung zum Dasein und zu anderen Menschen und Lebewesen. Erfahren wir eine grundlegende Güte, Liebe und Mitgefühl, das eben unveränderlich ist, nicht bedingt von äußeren Umständen und von unseren Gefühlen, Gedanken, Meinungen, von unserem Urteil. Wenn wir also nach nichts greifen, nichts ablehnen, nichts verfestigen, alles hingeben, alles sein lassen, dann finden wir in diese tiefe Zuflucht hinein. Wir können das auch andersherum ausdrücken, dass wenn ohne diese tiefe Zuflucht, wenn wir nicht uns bemühen, da hineinzukommen, dass wir dann das Gefühl haben und oft sind das Verlorensein. Wir sind verloren in den Gegensätzen, treiben, werden hin und her geschleudert und empfinden Leid. So, das scheint jetzt eigentlich so einfach und klar zu verstehen zu sein und sagen, ja, das ist einfach, das kann ich machen, aber in unserem Alltagsleben ist es oft doch sehr, sehr vielschichtig und nicht ganz so klar und unbedingt einfach von uns. Und ich bringe nachher ein paar Beispiele dazu. Und dennoch, wenn wir das wirklich dranbleiben und praktizieren und wenn uns auch in unserem Alltag auch immer nur in kleinen, ganz kleinen Schritten etwas von dem klar wird, dann nährt sich doch ein tiefes, tiefes Vertrauen in uns, in diese Zufluchtnahme. Und eins noch, in dieser wahren Zuflucht lässt es sich nicht verhandeln. Ich sage das jetzt. Manchmal sind wir bereit, ja, ich lasse von dem etwas ab, ich halte mich weniger daran fest, und das hilft mir, ich bekomme eine gewisse Distanz dazu, ich bleibe auf einem sicheren Boden. Aber was wirklich richtig und falsch ist, das weiß ich. Was meinte ich mit der wahren Zuflucht? Sie lässt nicht mit sich verhandeln in dieser Weise. Das wäre, als würden wir nur die halbe Strecke des Weges gehen. Und dadurch kann sich natürlich unsere Situation erleichtern und verbessern. Wir können das Gefühl haben, ja, aber wir sind dennoch immer geprägt, letztendlich von unseren Erfahrungen, Meinungen, Gedanken, Gefühlen. Wir steuern immer noch etwas. Wir müssen wirklich alles hingeben und sein lassen. Die wahre Zuflucht liegt jenseits von unterscheidendem Denken, wie wir auch jeden Morgen in der Schrift der großen Weisheit rezitieren. Und in der Schrift der großen Weisheit heißt es auch, sie lindert alles Leiden. Jeden Morgen rezitieren wir diese Verse. Jetzt möchte ich das anhand von zwei Beispielen erklären, und das sind sehr persönliche Beispiele, aber vielleicht mögen sie helfen, ein bisschen was zu verstehen, und ihr findet für euch vielleicht eure eigenen Beispiele, wo ihr diese Dinge erkannt habt und wo sich in euch was verändert hat. So, ich habe schon an unterschiedlichen Stellen erwähnt, dass ich die Tendenz dazu habe, dass wenn etwas Schwieriges in mir erscheint oder auch, dass mir von außen her schwierig vorkommt, dass ich mir unangenehm ist, dass ich die Tendenz habe, wie in so ein, ich drücke es immer aus, ein bisschen in ein dunkles Loch hineinzufallen und fast so Decke über den Kopf ziehen, nichts mehr wahrnehmen wollen, nichts mehr wissen wollen. Und diese Tendenz hatte ich zu einer gewissen Zeit natürlich klar erkannt und habe mich sehr, sehr bemüht und tat wirklich alles, um ja nicht einen Schritt in diese Richtung zu tun, dass dies geschieht, dass ich in das Loch hineingehe. Und in einem Gespräch mit einer Meisterin unseres Ordens habe ich ihr das geschildert und so gesagt, dass ich wirklich alles dran setzen muss, dass ich eben nicht in dieses Loch hineinfalle. Und sie hat mir gesagt, du kannst nur in die Hände Buddhas fallen. Was sie damit ausdrücken wollte, ist sicher, sie meinte nicht, dass es okay ist oder dass ich in das Loch hineingehen soll und da resignieren sollte. Sie sagte, da ist Hilfe da. Du brauchst nicht gegen etwas anzukämpfen. Das beinhaltet tiefe, tiefe Akzeptanz für das Schwierige, was erscheint. Und oft an der Stelle, wenn die schwierigen Dinge erscheinen, zappeln wir, kämpfen dagegen an, versuchen etwas zu steuern, was ich vorher sagte, resignieren oder schauen nach unten. Aber was sie mir sagte durch diesen Satz, du kannst nur in die Hände Buddhas fallen, sagte, du brauchst keine Angst zu haben, denn selbst wenn ich auch in das dunkelste Loch falle, falle ich in die Hände Buddhas. Am dunkelsten Ort, im tiefsten Leid, ist das Licht Buddhas zu erkennen, ist Buddha. Und gleichzeitig mit der Zeit erkennen wir auch, dass wir, wenn wir im Licht sind, sozusagen zum Vergleich gesprochen, dass darin genauso das Dunkle enthalten ist. Dieses Spiel von Licht und Dunkel, das haben wir in der Schrift des Sandokai, wo es darüber spricht. Es geht also, wenn ich das noch ein bisschen erläutere, mit, dass auch im Licht das Dunkle ist. Es geht also nicht darum, dass wir in einen leidvollen Bereich kommen und darin verweilen, was ich vorher beschrieb. Wir lassen da nichts mehr durch, wir sind undurchlässig, kapseln uns letztendlich ab, bringen uns in Sicherheit sozusagen. Und lassen kein Leid mehr an uns herankommen. Das ist nicht damit gemeint. Im Gegenteil, wir werden offener und empfänglicher für das Leid, für unser Leid, für das Leiden von anderen. Wir kennen das Leid. Und es geht darum, dass wir mit dem Leid sein können und dass wir dem Leid helfen können, damit es Heilung findet und geläutert wird. Und da kommen auch unsere Bodhisattva-Gelübde hinein, wenn ich die Waage zusammenfasse, wie unzählbar oder allgegenwärtig das Leid, die Leidenschaften sind. Wir geloben, ihm beizustehen und es umzuwandeln. Also kein Unterscheiden in den Gegensätzen, kein Ablehnen oder haben wollen von Licht und Dunkel. Dann wissen wir, wir sind immer in den Händen Buddhas. Wenn wir dies also tief erkennen, so ist es uns möglich, für unser Leiden und auch für das Leiden von anderen Menschen in tiefem Vertrauen da zu sein. Wenn wir erkennen, dass nichts außerhalb von Buddha ist, ist dies eine Basis des Vertrauens, in dem das Leid, unser Leid und das Leid von anderen Menschen erscheint, fällt das Leid in eine Basis des Vertrauens. Und alleine nur schon, dass andere Menschen vielleicht dieses Vertrauen in uns intuitiv spüren, helfen wir dadurch. Und auch wir können dieses Vertrauen in anderen Menschen wahrnehmen und das kann uns eine sehr große Stütze sein. Und mit dieser Basis des Vertrauens, wenn wir uns also nicht in unserem eigenen Leiden oder dem Leiden von anderen vollkommen verlieren, uns vollkommen mit dem Leid verknüpfen, dann wird es uns auch möglich, eben da offen zu bleiben, Zuflucht zu nehmen, um Hilfe zu fragen und wirklich mit mehr Klarheit vielleicht auch zu fragen und dann zu sehen, was ist gut und wie können wir dem helfen. So, dann ein anderes Beispiel. Als ich eine junge Novizin war, wurde zu einer Zeit der Druck für mich innerlich sehr, sehr groß. Und ich kann sagen, fast alles, was ich wahrnahm, was im Tempel geschah, habe ich negativ wahrgenommen mit der Zeit. Also meine Wahrnehmung war ein bisschen wie verdreht, alles in einem negativen Licht. Und in dieser Zeit, eben aufgrund von dem inneren Druck und von der verdrehten Wahrnehmung, habe ich wirklich so gehandelt, dass ich anderen Menschen zu einem Zeitpunkt große Sorgen bereitete. Und es kam dann in mir an einem Punkt zu einer inneren Umkehr und zu einem Erkennen, wie das geschah, dass ich die Wahrnehmung in mir ins Negative drehte und daraus entstand dann eine tief empfundene Reue. Und der würdige Meister hat schon oft erwähnt und sage ich hier auch, dass dieser Prozess des Empfindens der Reue ist ein sehr, sehr positiver und wichtiger Prozess, dass wir erkennen, wenn unsere Wahrnehmung verdreht war, wenn unser Handeln dementsprechend war. Und aus diesem Prozess der Reue kommen auch unsere wahre Gelübde hervor und somit kann ein Läuterungsprozess in Gang kommen. Ich wollte nur sagen, der Prozess der Reue ist unheimlich wichtig. Was aber dennoch in mir geschah ist, dass ich mein eigenes Verhalten im Nachhinein immer noch bewertet und verurteilt habe. Und dadurch, durch diese Bewertung und Verurteilung, blieb in mir ein sehr starkes Gefühl des nicht mehr würdig sein, im Sinne von fast so, ich bin das nicht mehr würdig, Buddha zu folgen oder dem Weg des Dharmas zu folgen. Und es war also wie ein Schatten, blieb da etwas da. Und das ging ungefähr ein halbes Jahr, nur dass ihr seht, manche Dinge bleiben lange, manche bleiben Jahre, Jahrzehnte vielleicht in uns. So ein halbes Jahr später habe ich über diesen Punkt mit Ehrwürdiger Meister gesprochen und die Neujahrszeremonie kennt, am Silvesterabend machen wir Niederwerfungen vor dem Altar und das ist also ein Moment, wenn wir auf das Jahr reflektieren, das doch eine gewisse Kraft auch hat für uns. Und vor dieser Zeremonie sprach ich mit Ehrwürdigem Meister darüber und er sagte mir, dass ich nun dies alles, also meine Bewertung und das Gefühl von Unwürdigsein, das Gefühl von einer gewissen Schuld zu haben, wirklich hingebe, in die Hände Buddhas lege. Und jetzt ein kleines Beispiel, was dann oft geschieht, dann fragen wir, habe ich auch getan, wie kann ich das machen? Und er sagt mir, tu es einfach. Also nur, dass ihr seht, wir fragen oft, wie geht das? Es ist einfach hingeben, ist hingeben. Wir müssen es machen. Es gibt da nichts anderes. Und ja, aber ich habe meinem Meister vertraut und habe, ich kann das sagen, eigentlich das erste Mal in meinem Leben so bewusst etwas wirklich hingegeben, auf den Altar Buddhas gelegt. Und wirklich, daraus ging es war wie eine Erleichterung, es kam eine starke Zuversicht hervor und habe neuen Mut gefasst. Und das Paket war wirklich in die Hände Buddhas gegeben. Was ich jetzt mit diesem Beispiel klar machen möchte, ist nochmals, wie wichtig es ist, dass wir, was ich ganz am Anfang nannte, nicht bewerten, nichts verurteilen und uns auch kein festes Bild weder von uns noch von anderen machen. Denn wenn wir das tun, heftet uns das wieder an die Gegensätze. Und wir kommen da nicht weiter. Und wenn wir das machen können und uns selbst nicht verurteilen, dann können wir auch andere Menschen wirklich mit gütigem Herzen sehen, ohne sie zu verurteilen. Und wenn wir diesen Schritt tun, dann erfahren wir auch die große Güte, die wirklich allem zugrunde liegt. Und wissen, dass uns Buddha, die Buddha-Natur, nicht verurteilt. Nicht unterscheidet, sie ist jenseits von gegensätzlichem Denken. Nur wir müssen wirklich uns Buddha zuwenden und alles aus vollem Herzen hingeben. Nochmals zusammengefasst, was ich jetzt mit den zwei Beispielen hervorheben wollte, ist, dass wir auch im Dunkeln, im tiefen Leid nicht getrennt sind von Buddha. Und dass Buddha das Ewige nicht bewertet oder verurteilt. Nur wir müssen uns mit allem aus ganzem Herzen Buddha anvertrauen und alles hingeben. Und um zum Ende noch ein bisschen weiterhin ernst werden, wenn wir von anderen buddhistischen Meistern lesen oder hören, wenn sie über den Sterbensprozess sprechen oder schreiben, dann sind die Punkte etwas sehr Wichtiges darin. Nochmal. Licht Buddha ist im Dunkeln, im Leid. Buddha bewertet, verurteilt nicht, wenn wir alles hingeben und uns Buddha zuwenden. Zwei ganz wichtige Punkte. Und wenn wir dies tief praktizieren, dann können wir wirklich für uns und dann auch für andere Lebewesen spürbar großes Vertrauen in die wahre Güte Buddhas finden.
Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha.